Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Ja, servus miteinander zum FC Bayern Podcast. Weiter, immer weiter. Und ihr werdet euch jetzt sicher denken, wer moderiert jetzt da an? Also was ist jetzt das für einer da? Na, also wir haben heute wirklich eine außergewöhnliche Situation im Studio. Mein Name ist Stefan Puhane. Normalerweise übernimmt diesen Part der Tom Webel, der ist aber leider heute nicht dabei, ebenso wie unsere beiden anderen männlichen Kollegen, der Sebastian und der Fabian. Aber dafür habe ich eine extrem kompetente Frau neben mir sitzen, die Alex Maul. Servus Alex.
Hallo Stefan.
Und wir sprechen heute tatsächlich nur über den Vinny Company und über den Leon Goretzka und Co., sondern wir sprechen über die FC Bayern Frauen in unserer Sonderfolge. Die FCB Frauen vor dem Saisonstart, wobei es stimmt ja nicht ganz, weil sie sind ja in die Saison schon reingestartet. Eigentlich ganz gut, Alex, oder?
Ja, sie haben ja 2-0 gleich mal gegen Aufsteiger Potsdam gewonnen und im Pokal dann gegen Sand nachgelegt. Und jetzt geht es am Wochenende dann weiter.
Ja, und vor allem, sie haben, glaube ich, auch schon ein Zeichen gesetzt, indem sie im Supercup für sich entschieden haben, immerhin gegen Wolfsburg, gegen den Konkurrenten schlechthin, oder? Und das ist es, ist das schon jetzt so ein bisschen, setzt man dann jetzt schon ein Zeichen, ein gewisses Zeichen zum Saisonstart, dass man denen gleich mal sagt, okay, wir haben jetzt schon mal das erste Spiel gegen euch gewonnen?
Ja, den Supercup, den gab es jetzt, glaube ich, so das erste Mal, glaube ich, seit 20 oder 40 Jahren wieder.
Okay.
Und in dem Fall hat er jetzt Meister gegen Pokalsieger gespielt. Hm. Und ich würde schon sagen, dass das schon mal so ein richtiges Auftaktsignal war für die Bayern-Damen und auch für Wolfsburg. Wobei Bayern wahrscheinlich für mich heuer klarer in der Favoritenrolle ist als Wolfsburg noch.
Okay.
Aber da können wir ja später nochmal drüber reden. Grundsätzlich war der 1-0-Sieg scheinbar auch wieder zu gering ausgefallen. Ich muss sagen, ich war da noch im Urlaub, ich habe nur die Highlights gesehen.
Okay.
Aber grundsätzlich ja, ist natürlich ein wichtiges Zeichen gewesen und auch das Unentschieden von Wolfsburg gleich im ersten Spiel und der Bayern-Sieg hat es natürlich jetzt für Bayern schon mal den Start relativ gut gemacht und erleichtert.
Gegen wen haben die 1-1 ums gespielt?
Gegen Freiburg, glaube ich.
Gegen Freiburg. Vielleicht können wir generell mal zu den FC Bayern Frauen ein bisschen mehr sagen. Also sie rücken ja seit Jahren immer mehr in den Blickpunkt, in den Mittelpunkt. Sie tragen ihre Spiele im Campus aus, aber auch in der Allianz Arena. Warst du schon mal, bist du regelmäßige Zuschauerin im Campus?
Ich war am Bayern Campus heuer gegen Wolfsburg.
Okay.
Im Ligaspiel. Und auch schon andere Spiele, kann ich dazu sagen, wer dagegen, also Bayern hat gespielt.
Mhm.
Und grundsätzlich in der Allianz Arena zweimal, dreimal zu Champions League spielen. Und letztes Jahr gab es ein Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt im Stadion. Mhm. Das war aber ein beschauliches Spiel, es war unentschieden. Da waren wir auch in der Allianz Arena.
Und Allianz Arena hat aber schon wirklich, glaube ich, rauschende Fußballfeste mit den Frauen gefeiert. Ich kann mich erinnern, Champions League war das letzte oder vorletzte Saison, wo wirklich die Hütte relativ voll war.
Gegen Barcelona war es auf jeden Fall voll, gegen PSG und auch gegen Arsenal.
Ja.
Das waren dann so die Spiele, Barcelona in der Gruppenphase und Arsenal War ich sogar mit dem Kollegen Tom Webel dann vor Ort, würde ich sagen.
Ist wahrscheinlich auch heuer wieder geplant, oder? In dieser Saison, dass in die Allianz Arena ausweichen.
Ich gehe davon aus, wenn wirklich Spitzenspiele sind, dass das auf jeden Fall der Fall sein wird. Wobei man ja sagen muss, die Gruppenphase ist da noch nicht ausgelost, weil in der Champions League der Frauen ist es bisher so, es gibt eine Gruppenphase und dann geht es ganz einmal weiter mit den Viertelfinals und so weiter. Aber die Teams, die grundsätzlich sich qualifizieren, werden auch noch ausgespielt jetzt erst.
Okay.
Also das ist nicht automatisch so, dass sich die Tabellenzweiten quasi mit qualifizieren, sondern die...
Kommen wir vielleicht später noch dazu, Alex. Ich muss kurz reingrätschen. Machen wir es vielleicht trotzdem ein bisschen chronologisch. Bevor wir in die Wettbewerbe starten, vielleicht können wir ein bisschen generell über die FC Bayern Frauen sprechen. Vielleicht kannst du, also mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne viele Spielerinnen, aber das sind in erster Linie die deutschen Nationalspielerinnen, also von Julia Quinn, Oberdorf, Dahlmann, Lohmann, Bühl. Kannst du nur ein bisschen den Kader ansonsten vorstellen? Wo sind denn so die wichtigsten Spielerinnen? Wo sind so die wichtigsten Neuzugänge oder vielleicht auch die wichtigsten Abgänge?
Neuzugänge, muss ich sagen, wichtigster Neuzugang, aber jetzt verletzt, hast du ja schon genannt quasi, Lena Oberdorf.
Mhm.
Und dann haben sie noch die Julia Zigotti Olme geholt aus dem schwedischen, also schwedische Nationalspielerin vom FC Brighton, war da als Stammspielerin. Ansonsten Neuzugänge aus der eigenen Jugend. Kann man jetzt so nicht so richtig als Neuzugang bezeichnen, weil ich denke, dass die größtenteils in der U21 eingesetzt werden und ihre Spielzeiten in der ersten Mannschaft kriegen. Und ansonsten, wer jetzt quasi eigentlich wirklich einsatzbereit ist, ist Pernille Harder. Die war davor bei Chelsea, kam letzte Saison mit ihrer Lebensgefährtin Magdalena Eriksson, schwedische Nationalspielerin, die Eriksson, Harder, dänische Nationalspielerin. Und die Harder war in Deutschland eigentlich schon relativ bekannt, weil sie davor beim VfL Wolfsburg schon mal im Start war.
Okay, und mir ist aufgefallen, die Linda Sembrandt ist ja auch neu zugegangen, glaube ich.
Die, glaube ich, kam in der Winterpause sogar.
Kam in der Winterpause. Die hat ja am ersten Spieltag gegen Turbine Potsdam beide Tore erzielt als Verteidigerin. Und ja, auch eine Schwedin und scheinbar auch ziemlicher Volltreffer auf dem Transfermarkt, sage ich jetzt mal.
Ich würde mal sagen, dass das am Trainer liegt, der ja davor auch in diesem Bereich oder in Skandinavien auch tätig war und sich da auf jeden Fall auskennt. Der hat ja auch die Wiggenstörter damals geholt, die Innenverteidigerin, die jetzt eigentlich seit 2 Jahren wirklich starke Spiele macht und als Abwehrchefin gilt. Und dementsprechend orientiert er sich, denke ich, immer mal wieder in diese Richtung auch. Ja.
Trainer ist der Alexander Strauß.
Genau.
Ein Norweger, 49 Jahre alt, ist seit 2022 bei den Bayern, hat gleich voll eingeschlagen, oder? Zweimal Meister, einmal Supercup vor der Saison oder vor der laufenden Saison jetzt und war davor zweimal Meister in Norwegen.
Ja, also der ist definitiv gut. Am Anfang hatten sie, glaube ich, so ihre Probleme, weil er nochmal ein ganz anderes System spielen wollte oder spielt als der vorherige Trainer. Und da hat man sich am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen Sorgen gemacht, ob sich die Mannschaft so schnell findet und wie es wird. Aber ich würde sagen, ab dem Winter letztes Jahr war dann eigentlich klar, dass das passt bei denen. Und die haben ja dann auch wirklich die Rückrunde solide runtergespielt. Ich glaube, da sieht man dann auch viel in der Bayern-Doku, die ab...
Mehr als 90 Minuten, oder?
Ja, die jetzt dann läuft.
Ja, wollte ich auch noch erwähnen.
Da kriegt man dann auch mehr mit. Von dem her, ich würde sagen, dass die heuer, dadurch, dass sie so wenig Neuzugänge haben und das System vom Strauß jetzt wirklich auch verinnerlicht haben, sehr gefährlich sind, weil sie halt einfach eingespielt sind und sich dann nicht viel verändert hat und immer variabler werden.
Aber gehen wir doch nochmal gleich, du hast das kurz erwähnt, die 6-teilige Saison-Doku der FC Bayern Frauen dreht sich um die vergangene Saison, also um die Meistersaison und ja, DFB-Pokal haben sie ja knapp gegen Wolfsburg verloren, also knapp am Double vorbeigeschrammt, mehr als 90 Minuten heißt sie und ist, glaube ich, auf dem FC Bayern-Kanal auf YouTube zu sehen und ja, ist mit Sicherheit ein TV-Tipp, um jetzt die FC Bayern Frauen ein bisschen näher kennenzulernen. Also ich fand die Doku über die Männer damals vor ein paar Jahren auch ganz interessant, weil man halt trotzdem Einblicke bekommt hinter die Kulissen und ja.
Ich denke, das war Zeit, dass sie dann nachziehen. Die Nationalmannschaft hat sie ein bisschen vorgelebt. Ja, und andere Vereine aus England, Arsenal zum Beispiel, hat auch eine Doku, die relativ gut gezogen hat. Und die Fans, Chelsea hat auch sowas gemacht. Schon schön, dass jetzt da im deutschen Fußball quasi auch was kommt.
Absolut. Kommen wir doch nochmal zum Spielerkader zurück, der FC Bayern Frauen. Ich habe mir notiert, im Kader sind 27 Spielerinnen aus 12 Nationen. Also das ist schon bemerkenswert. Die deutschen Spielerinnen sind sind insgesamt 13 in der Überzahl. Und dann, ja, bunt gemischt. Also Island, Schweden, Norwegen, Brasilien, Kolumbien, Österreich, USA, England, Serbien, Dänemark, Polen, habe ich mir notiert. Ja, Wahnsinn. Also ist das mittlerweile Standard in der Frauen-Bundesliga in Deutschland? Oder ist das eher so FC Bayern-typische Geschichte?
Die internationale Breite, dass die so krass aufgestellt sind, würde ich sagen, nein. Du hast sonst viele Spielerinnen aus Österreich, der Schweiz und teilweise halt auch mal aus anderen Nachbarländern, aber halt nicht in der Summe. Also es sind schon oft Deutsche, die dann in den Ligen spielen.
Wie ist bei Wolfsburg beispielsweise?
Wolfsburg hat mittlerweile viele deutsche Nationalspielerinnen, auch deutsche Spielerinnen und dann auch vereinzelt Spielerinnen aus anderen Nationen. Beispielsweise letztes Jahr die Eva Pajor, die ja Torschützenkönigin war, die ist Polin, die ist jetzt aber gegangen. Ich muss jetzt gerade sagen, so Niederländerin haben sie jetzt gekriegt, die war auch schon bei Bayern.
Okay.
Von dem her, ja, das ist schon so, dass man sich am internationalen Markt umschaut und das auch muss, weil ich glaube, allein die deutschen Nationalspielerinnen, die kannst du nicht auf die zwei Vereine aufspicken, auch wenn es häufig so ist. Ja, von dem her.
Eine Brasilianerin, allerdings eine Verteidigerin.
Ja.
Und ich kann mir auch gut vorstellen, warum. Also ich war letztes oder vorletztes Jahr war ich in Nürnberg, habe mir das Frauenländerspiel gegen Brasilien angeschaut, wo die Deutschen keine Chance hatten, aufgrund der körperlichen Spielweise von Brasilien. Also die haben ihnen mehr oder weniger den Schneid abgekauft und ich kann mir schon vorstellen, also ist in Südamerika auch so eine andere Härte irgendwo angesagt? Kann man das so...
Die
Sorgen im Frauenfußball.
Kolumbianerinnen definitiv auch.
Okay.
Mit den Brasilianerinnen gemeinsam sind schon körperlich stark. Ansonsten südamerikanische Länder ist jetzt nicht so wie Männerfußball, dass sie so krass dominieren. Also da ist Brasilien schon führend und Kolumbien kommt langsam. Und das sind schon Mannschaften, die werden gern nicklig, die spielen gerne mal ein bisschen so, dass man sich auch erst einmal so ein bisschen echauffieren muss als Gegenspielerin und das natürlich ja irgendwo wegstecken, hat wahrscheinlich ja immer so psychologischen Vor- oder Nachteil. Aber ja, du brauchst aber auch diese Breite, die die Mannschaft hat, weil sie halt mittlerweile einfach in so vielen Wettbewerben quasi mitspielen und natürlich das Niveau da auch immer höher wird und allein die deutschen Nationalmannschaftsspielerinnen, was die jetzt mittlerweile für ein Pensum fahren mit Olympia, letztes Jahr WM, das Jahr davor EM, dann hast du noch die normale Liga mit Champions League-Betrieb. Das wird natürlich immer mehr. Dementsprechend, glaube ich, ist es auch wichtig, dass du auf jeder Position doppelt besetzt bist.
Aber das Herzstück sind schon die deutschen Nationalspielerinnen. Würdest du mir da zustimmen? Also die man jetzt vom Jüngsten, von Olympia auch kennt, also von der natürlich in vorderster Front, die Lena Oberdorf, wobei sie jetzt noch keine Minute gespielt hat, weil sie sich die Kreuzbänder kurz vor Olympia gerissen hat. Aber das war doch, also ich wie das gelesen habe, dass die Oberdorf wechselt von Wolfsburg nach München, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich so ein typischer FC Bayern-Uli Hoeneß-Move. Den stärksten Konkurrenten, die wichtigste Spielerin aus der Zentrale wegkaufen.
Das kannst du schon so sagen. Ja, definitiv. Sie ist halt auch noch echt jung, also da ist halt auch ein Potenzial dahinter.
22, glaube ich, oder?
Ja, und sie haben ja auch in der Transferverhandlung, glaube ich, schon so durchblicken lassen oder in der Verkündung, dass sie jetzt auch nicht diesen krass defensiven Part übernehmen muss, den sie beim VfL Wolfsburg eben oft spielen muss und auch in der Nationalmannschaft, sondern dass sie ja auch die offensiven Stärken sehen, was natürlich auch aufgrund der Position im Mittelfeld mit einer Sara Zadrazil, die einfach als österreichische Nationalspielerin erstens gestanden ist, in den USA im College war und auch wirklich eine ist, ein unauffälliger Sechser, wie es du brauchst, solide Zweikampfführung, macht das Spiel offensiv und defensiv und lenkt es gemeinsam mit der Georgia Stanway so ein bisschen, die halt nochmal robuster ist als Wellenbrecher da hinten. Und da muss ich schon sagen, da mit einer Oberdorf, diese Dreierachse, das wäre natürlich der Hammer gewesen. Es ist jetzt sehr schade, dass sie sie geholt haben, und sie sich verletzt hat. Aber ja, ich denke, allein als Identifikationsfigur,
ja,
auch eine Julia Quinn, die ist irgendwie mittlerweile wirklich das Gesicht der Nationalmannschaft und auch des FC Bayern. Und die sind alle stolz, dass sie bei dem Verein einfach spielen dürfen. Und das merkt man auch, finde ich, noch bei denen.
Ja, aber ich find auch so Spielerinnen wie Sydney Lohmann, also ich finde die klasse, was die für Läufe hinlegt und ihre Spielweise generell. Aber Lena Oberdorf, ich muss sagen, das ist definitiv meine Lieblingsspielerin im Frauenfußball und das war schon ein genialer Coup von den Bayern, dass sie die losgeeist haben von Wolfsburg. Also ich glaube schon, wie du schon gesagt hast, ist nur sehr, sehr jung und die kann schon so zum Herzstück der Mannschaft werden. Sie hat sich ja, ich glaube, im letzten Testspiel vor Olympia die Kreuzbandverletzung zugezogen. Jetzt, wenn man sagt, okay, halbes Jahr, dann wird es wahrscheinlich so, ja, Januar, Februar, wenn es gut geht, halbes Jahr, aber bis halt dann wieder richtig in Schwung kommt. Also sie wird schon, ja, eher die hintere Saisonhälfte dann erst wieder einsteigen.
Ich glaube, dass die
sehr, sehr schade ist natürlich.
Ich glaube, dass die jetzt nicht so die große Rolle spielt. Zur Lohmann finde ich es interessant, das ist für mich also eine Identifikationsfigur, die war ja schon in der Jugend bei Bayern,
okay,
hat so diese Stationen eigentlich alle mit durchlaufen und sich da wirklich hochgearbeitet im Verein und die hat er dann auch quasi nach dem Spiel damals in dieser Fanzone am Campus, ist es ja dann so, dass die quasi aus dem Stadion rausgehen müssen, rüber zum Kabinentrakt und da stehen dann immer die Fans und warten und dann hat sie da via Megafon auch verkündet, dass sie ihren Vertrag verlängert, okay, was natürlich auch so ein kleiner, wenn man es jetzt mit den Herren vergleicht,
Franck Ribéry-Vibe.
Ja, oder Thomas Müller-Mus, so, sowas ja, in die genau, Richtung. Genau. Also einfach so das Mädel aus dem Allgäu, ja, das dabei bleibt und das ja, ist schon das schön.
Das ist schon cool, ja. Also das, also ich finde aber, nochmal, ich finde die deutschen Nationalspielerinnen bei den Bayern, das sind schon so ein bisschen die Gesichter, die Aushängeschilder definitiv. Was aber auch interessant ist, finde ich, wir haben es gerade gesagt, 27 Spielerinnen aus 12 Nationen, in der zweiten Mannschaft spielen nur Deutsche. Da ist nur eine, ich habe nachgeschaut, nur eine Österreicherin. Ansonsten nur deutsche Spielerinnen. Was auch wiederum ungewöhnlich ist, weil wenn ich mir jetzt die zweite Mannschaft der Herren anschaue, da ist durchaus ja so, dass aus sehr, sehr vielen Nationen auch die Spieler zusammengeholt worden sind.
Da bin ich mir nicht sicher, wie das ist, ob das vom Verband auch irgendwie vorgegeben ist, kann okay, ich dir jetzt nicht sagen. Aber es ist schon so, dass es ja mittlerweile auch die U-Mannschaft ist sozusagen. Früher war ja die zweite Mannschaft auch aus Spielerinnen, die dann 26, 27 waren, noch irgendwie bestanden. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Und teilweise spielen da mit schon die Mädels
aus der eigenen
Jugend. Und die werden dann auch nochmal gefördert oder kriegen nochmal Unterstützung auch vom Verband, wenn sie quasi auch zwei oder drei U17-Spielerinnen, also jüngere Jahrgänge, schon mit einbeziehen in diese zweite Frauen-Bundesliga. Und ich kenne zwei Spielerinnen, die jetzt in der Jugend sind, eine eben in der zweiten Mannschaft, die sind sehr zufrieden mit dem Verein, die sind total top happy. Die eine ist zu U17 gekommen, hat aber nur ein Zweitspielrecht gehabt bei den Jungs, das ist auch wichtig, dass die Körperlichkeit dann noch so ein bisschen gefördert wird und hat sich jetzt da in der zweiten Frauenmannschaft auch durchgesetzt als jüngerer Jahrgang und die andere ist jetzt gerade zu 15 gewechselt, Torfrau. Und das ist natürlich auch schon cool, was die denen mittlerweile bieten, weil die waren jetzt in den Sommerferien erst Turnier in Island gespielt. Island Cup gegen Vereine wie Arsenal im Finale oder PSG. Und waren dann, glaube ich, 3 Wochen später schon wieder unterwegs in Frankreich, haben sich dann Paris angeschaut und waren dann da auch auf einem Turnier in der Nähe von Paris. Und die Möglichkeiten, die du den jungen Mädels da mittlerweile auch bietest bei dem Verein, wenn sie da spielen, sind natürlich schon top.
Ja, ich meine klar, wenn man dann zu so einem Verein wechselt und man kommt jetzt nicht aus München, hast du ja sowieso die in Anführungszeichen Unannehmlichkeiten, dass du als ein relativ junger Mensch dann die Stadt wechseln musst, dass du Wohnung brauchst. Du schüttelst mit dem Kopf?
Nee, das Problem ist oft, dass die in dem Part leider noch nicht so weit sind. Also sie suchen sich eigentlich wirklich Mädels aus der Region um München. Mhm. Also die ich jetzt kenne, sind beide aus Landshut, der Region. Sind aber auch schon Mädels aus Passau viermal die Woche nach München gefahren. Früher, das weiß ich auch noch. Da bist du halt dann im Zug gesessen. Da geht halt dann viel Lebenszeit drauf, weil du halt einfach bei dem Verein spielen willst, der halt irgendwie so dein Traumverein ist.
Also es gibt noch kein Internat wie bei den Jungs?
Es gibt teilweise, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, die dürfen natürlich auf diese ganz normalen Fußballschulen oder Elite des Sports Zentren, aber die haben jetzt so, diese Internate gibt es noch nicht. Sie haben dann WGs, in denen sie wohnen können. Mhm. Und wenn man einen gewissen Kaderstatus hat, kann man in diesem Athletenhaus vom Deutschen Olympischen Sportbund, glaube ich, auch mitwohnen. Aber das geht quasi nur, wenn du Nationalmannschaftsspielerin bist in der Jugend. Und da, das nehmen aber auch einige wahr, weil die Pendelei, das ist auch für die Eltern auch eine Belastung, eine zusätzliche, jedes Mal einen Audi Campus zu fahren und die Kinder hinzubringen. Genau, von dem her gibt es da Möglichkeiten, aber nicht für jede oder alle.
Auch eine Frage, oder gehen wir nochmal zurück zum Trainerstab. Also wir haben ja schon gesagt, der Alexander Strauß ist der Cheftrainer und mir ist auch aufgefallen, dass in diesem ganzen Trainerstab nur eine Frau drin ist, eine Co-Trainerin.
Die Clara Schöne.
Ja, ansonsten nur Männer. Also ist das auch wieder normal oder wie stehst du dazu? Ich meine jetzt vielleicht im Hintergrund ist ja auch so, dass die Nationalmannschaft jetzt übernommen wird vom Christian Wück.
Mhm.
Und ja, ist, naja, gut, Horst Rubesch hat es jetzt die letzte Zeit gemacht, aber eigentlich war es davor schon Tradition, dass auch eine Frau Trainerin ist. Aber jetzt gerade bei den FC Bayern Frauen, wenn man zurückschaut, ich glaube, da waren jetzt zuletzt eigentlich nur Männer.
Ja, ich finde es jetzt an sich nicht schlimm, weil wenn einer die Kompetenz hat, dann soll er es machen, egal ob Mann oder Frau. Mhm. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, weil man das Gefühl hat, dass viele Trainerinnen, die wirklich trainieren können und die Lizenzen haben, dann entweder zweite Mannschaften übernehmen, so wie die Fritzi kommt, die jetzt eigentlich in Frankfurt gemeinsam mit der Julia Simic, das sind eigentlich auch bayerische Mädels, was aufbauen mit der zweiten Mannschaft. Da ist ja die Michaela Specht, die jetzt auch bei uns aus der Region ist, mit dazugekommen als Spielertrainerin, Co-Spielertrainerin. Und viele gehen wirklich in die Schweiz oder sind dann diese Nebenbuhler als Co-Trainer. Gibt aber auch teilweise Frauen, die sagen, sie mögen das, weil sie sich dann nicht dieser kompletten Verantwortung stellen müssen, beziehungsweise so in dieses Licht gerückt werden, wie es jetzt zum Beispiel eine Sabrina Wittmann bei Ingolstadt hat.
Genau.
Vielleicht sind da Frauen auch einfach noch zurückhaltender und können da vielleicht auch noch mehr aus sich rausgehen, würde ich sagen. Okay. Aber die Clara, die ist natürlich jetzt auch ein Eigengewächs. Die ist mit 14 zu Bayern gekommen, hat da alle Jugendmannschaften durchlaufen, hat dann für den Profifußball auch damals ihr Abitur abgebrochen und war dann auch lang beim FC Bayern, ist, glaube ich, mit dem FC Bayern sogar DFB-Pokalsiegerin geworden und hat dann Verletzungsprobleme gehabt und nach dem Abstecher in Freiburg dann eigentlich auch die aktive Spielerkarriere relativ früh beendet, weil die ist nämlich so alt wie ich, also um die 30. Okay. Gegen die habe ich in der Jugend noch viel gespielt.
Okay.
Also es ist definitiv auch eine, die für einen Verein wahrscheinlich viel opfern würde.
Deswegen. Okay, da muss ich jetzt sofort nachhaken. In der Jugend gehe ich jetzt, stell mal deine eigene sportliche Vita kurz einmal vor. Du spielst momentan wo?
In der Landesliga, in meiner Heimat, in der Nähe von Landshut und habe da früher quasi in der Jugend auch gespielt und damals haben wir in der höchsten Spielklasse, also der Bayernliga, gespielt und da waren halt Mannschaften wie der Club und Nürnberg und Bayern dabei. Und dann hast du halt gegen Bayern gespielt, aber das war damals noch nicht so, dass es den Bayern Campus gab, sondern da warst du entweder in Aschheim oder in Schäftlern. Und Schäftlern ist auch schon passiert, dass vor dem Spiel noch der Hund sein Geschäft von der Spielerin am Platz verrichtet hat und dann mussten sie das noch wegmachen. So ländlich war das damals noch. Also da war der FC Bayern im Frauenfußball schon in der Region des Nonplusultra. Aber diese Förderung, die es jetzt gibt und diese ganzen Strukturen, die waren damals noch nicht vorhanden.
Ja, und ich habe auch den Eindruck, es wird immer mehr und immer besser. Ja. Deine Position musst du uns nur verraten.
Torwart.
Spielender Torwart?
Ja, also mitspielender Torwart.
Ja?
Unbedingt. Alles andere macht keinen Sinn.
Ja. Okay, naja, mittlerweile tatsächlich, aber gut. Ich meine, es heißt ja nicht, wenn man im Tor ist, dass man gleichzeitig guter Fußballer ist oder so, aber Technik.
Ich habe viel am Feld gespielt, in der Jugend.
Sehr gut. schauen wir doch mal in die Wettbewerbe, wo die Bayern heute dabei sind. Wir haben schon gesagt, Supercup gewonnen gegen Wolfsburg, gegen ja wahrscheinlich wieder den härtesten Konkurrenten, oder muss man so sagen?
Ich glaube ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Frankfurt das Ding mitwuppen wird. Die werden bestimmt vielleicht den einen oder anderen die Punkte klauen. Aber dass sie die Konstanz hätten, in der Liga jetzt auf Platz 1 zu gehen, traue ich der Mannschaft eigentlich nicht zu. Genauso ist es bei Hoffenheim. Die werden ihre guten Partien haben und da bestimmt den einen oder anderen Lauf fahren. Aber dass sie das Niveau haben oder die Kaderbreite und die Tiefe, dass sie da zum Schluss auf Platz 1 stehen, das traue ich eigentlich Bayern wirklich zu am meisten und im Nachgang an Wolfsburg. Wobei bei Wolfsburg ist gerade eh so ein bisschen Umstrukturierungsprozess. Da werden nächstes Jahr viele gehen, da muss man eh gucken, wie das alles weitergeht.
Aber kann man schon so ein bisschen als Wachablösung bezeichnen, oder was jetzt die Bayern mit den also Wolfsburg hat ja trotzdem die Liga relativ lange dominiert und jetzt die Bayern seit ein paar Jahren sind schon, haben schon ziemlich aufgeholt oder sind eigentlich, ja, muss man schon so sagen, sind vorbeigezogen
an den Wolfsburgerinnen. Meiner Meinung nach mittlerweile ja. Also dieses Mir-San-Mir, glaube ich, hat sich auch bei den Frauen wirklich etabliert und da gehen viele wirklich gerne hin und opfern sich dafür den Verein und das sieht man, finde ich, dann auch in der Spielweise einfach.
Man hat letztes Jahr gesehen, also die Bayern-Frauen sind mit 7 Punkten Vorsprung Meister geworden vor Wolfsburg. 7 Punkte, trotzdem ja Aussage. Und danach sieht man dann das Gefälle, dann waren wiederum 9 Punkte Abstand von Wolfsburg auf Frankfurt und nochmal 9 Punkte dahinter Essen. Und ich glaube dann kurz darauf Hoffenheim oder so. Also man kann schon so ein bisschen von so einem Duo sprechen, das da seine Kreise zieht irgendwie. Und du hast es ja gerade schon gesagt, also du traust jetzt Frankfurt nicht zu, dass du da reinstößt in diese Zweierkonstellation. Deswegen wird es auf diesen Zweikampf wieder rauslaufen. Wir haben es ja gerade schon gesagt, die Bayern hätten gerne das Double gewonnen letzte Saison, aber im DFB-Pokalfinale dann gegen Wolfsburg verloren. Jetzt zu Saisonbeginn ein Supercup gegen Wolfsburg gewonnen, 1-0. Aber du glaubst, bist schon der Meinung, dass der Start Zielsieg werden könnte?
Ich würde es mir wünschen, einfach weil ich Bayern-Fan in der Hinsicht jetzt Frauen-Fan auf jeden Fall bin von der Mannschaft. Und andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass Wolfsburg das heuer so auf den Platz bringt. Ich weiß, ich habe es irgendwie, traue ich es ihnen nicht zu, weil jetzt auch noch die Pajua nach Barcelona ist und die ja wirklich wichtig war. Alexandra Popp und Svenja Huth sind gute Spielerinnen, aber halt auch nicht mal die jüngsten. Und jetzt haben sie mit Janina Minge halt auch eine Spielerin von Freiburg geholt, die jetzt in der Nationalmannschaft schon überzeugt hat. Aber so, und die Bernstein eben, die eben schon bei Bayern war als niederländische Nationalspielerinnen, aber so richtige Kracher, finde ich, sind nicht dabei. Und man hat auch jetzt nicht das Gefühl, dass das Mannschaftsgefüge so unendlich gut ist, wie es jetzt zum Beispiel eben bei Bayern ist.
Ja, und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Lena Oberdorf, auch wenn sie jetzt bei Bayern nur eine Zeit lang brauchen wird, bis wieder spielt, aber sie fehlt natürlich Wolfsburg.
Die geht ihnen extrem ab.
Ja, also das war schon die Zentrale im Mittelfeld irgendwo, finde ich, die Schaltstelle. Ist ja im Endeffekt ist genau diese Holding Six, wo die Bayern-Männer seit 2 Jahren irgendwie hinterher getrauert haben. Und ja, mal schauen. Vielleicht schlägt sie ein und kann man sie mal ausleihen oder so. wir nehmen was haben wir denn heute überhaupt für Daten?
Am 11. September.
Am 11. September nehmen wir heute auf. Und der erste Spieltag der Bundesliga ist schon rum. Freitag geht's weiter. Die Bayern-Frauen bei RB Leipzig. Wie schätzt du das ein? Die Leipziger haben, glaube ich, den ersten Spieltag 2-1 gegen Köln gewonnen.
Leipzig ist, finde ich, immer so kleine Wundertüte. Die haben letztes Jahr auch Frankfurt einmal richtig schön eigentlich dastehen lassen, kann man jetzt nicht sagen. Sie haben, glaube ich, 4-1 gewonnen damals. Sollte für Bayern aber kein Problem werden. Ich denke, dass Leipzig am Anfang dagegen halten kann und wird. Haben ja auch mit der Anja Mittag eigentlich Offensivtrainerin sogar. Ich habe Leipzig heuer in der Vorbereitung auch einmal spielen sehen. Die haben gegen eine österreichische Bundesligamannschaft gespielt. Da waren sie schon gut, wobei das Niveau natürlich da wieder unterschiedlich ist. Und ich glaube nicht, dass Leipzig da also realistische Chance hat.
Also sie waren in der vergangenen Saison sind's Achter geworden und was natürlich auch ist, sie sind ja im DFB-Pokal rausgekegelt worden vom Zweitligisten Union Berlin.
Ja, das kaum passieren. Union hat ganz schön aufgerüstet, ist auch der Favorit in der zweiten Liga. Leipzig ist jetzt natürlich auch erst das zweite Jahr in der Bundesliga. Von dem her.
Aber sowas kann natürlich schon schocken, wenn du gleich in der zweiten Runde rausfliegst gegen Zweitligisten.
Kann also natürlich auch ein Wachruf sein.
Und ja, okay, das ist das andere. Die Bayern-Frauen haben ja ihr Zweitrundenspiel beim SC Sand
mit Zweitligist
6:0 gewonnen, relativ souverän. Aber wahrscheinlich, ja, Pflichtsieg irgendwo. Kann man das so sagen, sind die Unterschiede erste, zweite Bundesliga so riesig groß, dass, oder naja, eigentlich nicht, weil man hat es ja gerade, wir haben es ja gerade selber thematisiert, Union Berlin hat Leipzig immer rausgekegelt. Also deswegen war die 6-0 schon ein Statement, oder?
Es kommt auf die Mannschaften an. Ich denke, dass du in dem Bundesliga-Unterhaus, es steigt ja heuer auch nur einer ab, gibt es definitiv Mannschaften, die gegen den Zweitligisten auch verlieren können und das auch werden oder würden. Und das, denke ich, Union das beste Beispiel. Die haben extrem aufgerüstet in der Sommerpause und da auch dementsprechend Neuzugänge geholt und wollen, denke ich, auch, so wie ich es jetzt verstanden habe, von diesen ganzen Verpflichtungen her in die erste Liga hoch. Deswegen gibt es immer so Teams, die vom Niveau her auf jeden Fall da mithalten können. Ich meine, der Club ist ja vor letztes Jahr auch überraschend aufgestiegen, hat dann Bayern auch 1-1 abgerungen und sich nicht mega schlecht präsentiert. Hat jetzt natürlich den Weg wieder nach unten gehen müssen, weil sie sich jetzt auch finanziell nicht so verstärken hätten können, dass sie die Liga halten. Ich denke, dass es da schon Unterschiede gibt und manche Mannschaften sind da definitiv mehr betroffen als andere.
Was ich auch noch sehr bemerkenswert finde, ist, der VfL Wolfsburg ist ja bei den Frauen im DFB-Pokal ähnlich das, was die Bayern jetzt lange Jahre bei den Männern in der Bundesliga waren. Die haben ja 10-mal hintereinander den DFB-Pokal gewonnen. Also ja, das ist ja irre irgendwo.
Das hat ihnen auch irgendwie keiner abschreiben können. Ich weiß nicht, da haben sie... Ich weiß nicht, ob sie das gemietet haben oder ob sie dann da wirklich auf dem Punkt einfach funktionieren können und diese Konstanz einfach nicht reinbringen. Ich meine, sie waren ja auch vorletztes Jahr noch im Champions-League-Finale, das darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Aber ich weiß nicht, vielleicht wird da heuer auch mal irgendwas von Seiten der Bayern angegriffen. Ich hoffe es. Aber ja, langsam wird es langweilig im DFB-Pokal.
Naja, bei den Herren haben wir es ja sofort gemerkt, kaum hat jetzt mit Leverkusen ein anderer Verein seit zig Jahren die Meisterschaft gewonnen und schon fiebert man schon ganz anders mit und so. Und ich denke, dass es im DFB-Pokal bei den Frauen ähnlich wird. Ein Double wäre auf jeden Fall realistisch, wäre auch ein Triple realistisch. Na, um vielleicht zur Champions League zu kommen.
Ich habe da letztes Jahr echt mitgelitten mit den Bayern-Frauen, muss ich sagen. Die haben ja eine krasse Gruppe erwischt mit PSG, Ajax, Amsterdam und ich glaube, AS Rom war noch dabei.
Haben eigentlich einen guten Start hingelegt,
hatten einen guten
oder?
Start und haben aber dann gegen Ajax verloren, auch ein bisschen dämlich, muss man fast sagen. Und dann, glaube ich, ging es, ich habe das Spiel geschaut, gegen PSG. In der letzten Minute haben sie noch ein Tor gemacht, das wäre der Punkt gewesen, um in die K.O.-Phase zu kommen. Und das wurde dann aber aberkannt.
Okay.
Also es war schon sehr tragisch und ich glaube, das hat der Mannschaft auch echt wehgetan. In der Phase waren sie auch nicht so mega gut. Da haben sie auch das Unentschieden gegen einen Club dann in der Liga liegen lassen. Und das Jahr davor war halt einfach immer im Viertelfinale Schluss einmal gegen Arsenal. Da war ich sogar in der Allianz Arena und einmal gegen PSG. Und international hast du immer das Gefühl, dass sie schon gute Auftritte hinlegen, aber diese Konstanz, die sie in der Liga teilweise an den Tag legen, in der Champions League gegen die stärkeren Vereine, nicht so beibehalten konnten bis jetzt.
Was auch interessant ist, finde ich, die Bayern-Frauen haben die Champions League bisher noch nicht gewinnen können. Und es gibt aber drei deutsche Titelträgerinnen. Der erste FFC Frankfurt, die haben schon 4-mal die Champions League gewonnen. Ja. Ist das gleichbedeutend jetzt mit Eintracht Frankfurt?
Ja, die Mannschaft wurde da quasi damals übernommen von der Eintracht. Kann man schon so sagen. Damals war natürlich die Konkurrenz noch eine andere. Da gab es viele schwedische Mannschaften, die vorne dran waren, die da viel investiert haben und auch Spielerinnen hatten wie Marta zu der Zeit beispielsweise. Mhm.
Aus Brasilien.
Ja, oder ja, auch deutsche Mannschaften wie Turbine Potsdam, die ebenfalls zu den deutschen Champions League-Sieger oder Titelträgern zählen.
Und Wolfsburg.
Und Wolfsburg die, eben. Die drei. Ja. Und da waren natürlich Olympique Lyon, Paris Saint-Germain immer schon sehr lange mit dabei. Ich würde aber jetzt sagen, wie der FC Bayern halt auch, stecken mittlerweile viele andere große Vereine. Barcelona war jetzt gleich zweimal hintereinander, haben sie es jetzt gewonnen. Dann natürlich PSG, Olympique Lyon und auch die englischen Mannschaften, Arsenal und Chelsea. Da merkst du halt einfach, dass das Niveau insgesamt steigt, dass da auch viel mehr investiert wird, auch in die Facilities, würde ich jetzt mal sagen, sagen jetzt die Engländer. Und da wird es natürlich jetzt für Bayern schwieriger als damals für Frankfurt oder für Potsdam oder auch für Wolfsburg zu der Zeit.
Es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei den Männern. Planen kannst du so einen Titel sowieso nicht. Nee. Und da kommt es dann wirklich gerade in der K.O.-Phase auf Kleinigkeiten an, auf Tagesform und so weiter. Und ja, du sagst ja gerade selber, ich meine, wie hauchdünn sie gescheitert sind, schießen sie das Tor, das sie das Weiterkommen gesichert hätte und dann wird es aberkannt. Und ja, aktueller Titelträger ist Barcelona.
Ja.
2-0 im Finale gegen Lyon. Und Lyon, ganz interessant, mit einer Spielerin aus der Gegend, eigentlich.
Ja, Sarah Debritz.
Genau, die aber momentan, glaube ich, Knöchelverletzung.
Ich glaube, sie ist jetzt wieder fit.
Ist wieder fit, also Olympia hat es verpasst.
Olympia hat sie verpasst, aber ich glaube, jetzt geht es wieder aufwärts.
Und die ja auch schon bei den Bayern Frauen gespielt hat und dann ja zuerst bei PSG war und dann zu Lyon gewechselt ist. Hat aber, glaube ich, im Champions League, hat das Champions League-Finale auch verpasst gehabt.
Hat nicht damals gespielt, nee. Die einzige Deutsche war Jennifer Maroschan, die, glaube ich, dabei war.
Die war tatsächlich dabei. Okay, ich habe mir die Aufstellungen angeschaut, die habe ich jetzt glatt übersehen.
Ich glaube, sie war im Kader.
Der geniale Zehner, jahrelang in der Nationalmannschaft.
Das ewige Talent, das immer die großen Turniere verpasst hat. Ja, leider.
Aber ich habe sie wahnsinnig gern Fußball spielen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie spielt ja noch, weil in der Vergangenheit spricht. Du hast vorhin schon mal kurz angerissen gehabt, vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer erklären, die Champions League der Frauen unterscheidet sich ja vom Modus her ein bisschen zur Champions League der Männer, wobei die ja jetzt auch völlig neu strukturiert worden sind. Bevor die Gruppenphase losgeht, gibt es nur Qualifikationsrunden.
Ja, es ist so, dass nicht wie im Männerfußball sich quasi automatisch Position 2 und 3 aus jeweiligen Ligen je nach Platzverteilung qualifizieren, sondern in Deutschland ist es so, dass der Zweite und der Dritte beispielsweise in diese Qualifikationsrunde muss. In Österreich muss sogar der Meister in diese Qualifikationsrunde, weil natürlich die Liga einen anderen Stellenwert hat in diesem ganzen Champions League-Gefüge. Und die spielen dann ihre Qualifikationsrunden im Herbst noch aus. Und dann wird quasi, die spielen das jetzt quasi im September gerade aus und dann wird so Mitte Oktober, denke ich, November spätestens die Gruppenphase feststellen. Und das legt sich dann daraus quasi nochmal fest, wer dann alles mit dabei ist. So sind es natürlich die Meister aus Deutschland, England, beispielsweise Frankreich, sind gesetzt. Andere auch, Schweden, denke ich, ist da auf jeden Fall noch vertreten.
Und
dann gibt es diese Gruppenphase.
4 Gruppen, 16 Mannschaften, 4 Gruppen. Ja. Und kann man davon ausgehen, dass die Bayern werden ja in einem der Lostöpfe sein, dass sie dann auch schon starke Kaliber zugelost bekommen, oder?
Kann natürlich immer sein, weil du natürlich sowas wie, aus Frankreich, weiß ich nicht, Zweiter, Dritter können sich auch qualifizieren. Die haben letztes Jahr Wolfsburg rausgekickt, Paris FC, nicht PSG, sondern Paris FC. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass du da auch immer auf so Überraschungsgegner triffst, die auf jeden Fall gut sind. Und ich weiß auch nicht, wie sich die spanischen Spielerinnen, da gibt es Real Madrid natürlich, die bauen auch auf, die sich auch noch qualifizieren müssten. So intensiv im Champions League geschehen bin ich nicht. Aber ja, das kann natürlich passieren. Ich meine, AS Rom war letztes Jahr auch keine schlechte Mannschaft, die du da als Gegner hattest. PSG und dann Ajax. Die Hammergruppe vom letzten Jahr spricht schon dafür, dass das heuer wieder sein kann, aber nicht sein muss.
Also die Auslosung zur Gruppenphase ist, habe ich mir notiert, am 27. September in Lyon. Und dann weiß man Näheres. Und ich glaube, der Start der Gruppenphase erst im Oktober zieht sich dann, glaube ich, bis ins neue Jahr über oder so. Und ja, dann muss man schauen, was natürlich positiv ist. Wir haben es gerade schon gesagt, normalerweise tragen die FC Bayern Frauen ihre Spiele am Bayern Campus aus, aber zu besonders tollen Spielen wechseln sie einmal in die Allianz Arena. Ich glaube, dass die Chance, sich da Karten zu ergattern, um einige größer ist als bei den Herren. Richtig?
Ja, man muss mittlerweile schnell sein, wenn man bestimmte Ränge will oder Positionen, aber man kriegt schon definitiv gut Karten. Besser auch als am Campus, weil zum Beispiel gegen Wolfsburg, das Spiel am Campus war sehr, sehr schnell ausverkauft.
Wie viel passen da rein, ungefähr?
Dann will ich mich jetzt nicht festnageln. Ich glaube 5.000.
Okay.
Und dann hast du noch das Problem, dass ja diese Stehplätze quasi nicht benutzt werden dürfen auf der einen Seite, weil es damals einen Planungsfehler gab.
Ach so.
Und das waren eigentlich die Notausgänge sozusagen oder halt so Notplätze. Und es würde zwar gehen, die Leute da unterzubringen, man hat es auch damals gegen Wolfsburg in dem Ligaspiel versucht, aber du hast dann die Kapazitäten nicht, was sanitäre Anlagen und so weiter angeht, und da gab es dann wieder Probleme, und das will man halt dann vermeiden. Auch Parkplatzsituationen artet natürlich dann aus.
Mhm. Aber ich glaube, in der Allianz Arena selber, wenn dann mal ein Spiel ist,
passt super.
Genau.
Also man kriegt auf jeden Fall Karten, kommt halt wirklich darauf an, wo man die Karten will. Ist das natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch wegen billiger, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, da kostet der Parkplatz fast mehr als die Karte.
Okay.
Was jetzt auch nicht gerade für die Allianz Arena spricht.
Ja.
Aber da Stehplatz, glaube ich, bis bei 10 Euro dabei. Also von dem her.
Spielen die zu welchen Wochentagen oder zu welcher Uhrzeit sind die Spiele? Weißt du das?
18 oder 21 Uhr.
Okay, 18 Uhr wäre natürlich ganz gut.
Ja, ist für Kinder und Jugendliche immer schön. Also man sieht auch immer viele Familien und Fußballvereine, die wirklich Ausflüge machen. Da, glaube ich, gibt es auch so Ticketsaktionen. Ja. Und 21 Uhr ist natürlich, wenn man jetzt von Weiden herfährt, zieht sich schon.
Ist ja ein richtiges Ärgernis, sowohl bei den Champions League als auch bei den Länderspielen, dass die immer so spät erst angepfiffen werden. Also
Spieltag ist meistens der Donnerstag.
Donnerstag, okay. Auf jeden Fall empfehlenswert. Ich sehe schon, wir müssen in unseren Immer-Weiter-Podcast, wir müssen eine Frauenfußball-FC Bayern-Ecke einführen. Ich muss mal mit den Jungs sprechen, ob wir das nicht machen. Kanntest du doch immer kommen, und wir könnten über das aktuelle Geschehen der FC Bayern-Frauensaison sprechen.
Ich schaue ab und zu sehr gerne vorbei, wenn es für euch in Ordnung ist.
Also, Jungs, müssen wir das nächste Mal drüber sprechen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Sachen, die du loswerden willst hinsichtlich der FC Bayern Frauen? Gibt es irgendwas Neues, irgendwas Interessantes, was dir noch auf der Seele brennt?
Nee, ich wollte noch sagen, ich war auf jeden Fall am Bayern Campus vor 3 Wochen.
Okay, ja stimmt, du hast es im Vorgespräch erwähnt. Erzähl mal, wie ist das zustande gekommen?
Ja, durch bestimmte Kontakte, die ich halt einfach zum Verband habe, musste ich im Fußballcamp spontan einspringen.
Als Trainer?
Als Trainerin, nicht als Mitspielerin. Und da war ein Ausflug geplant. Man hat sich die zweite Mannschaft, FC Bayern Frauen, gegen Borussia Dortmund angeguckt am Campus. Und ein Trainer, der uns da quasi mit betreut hat, beziehungsweise auch mit im Camp dabei war, ist U17-Trainer der Frauen und hat uns Trainern dann quasi eine kleine Campusführung gegeben, hat das auch kurz abgesprochen, ob das überhaupt erlaubt ist. Und haben halt quasi die Kabinentrakte gesehen, vor allem der U15 und U17 Mädels und dann die ganzen Fitnessräume. Das ist natürlich schon ein schönes Setting, wenn du auf dem Campus unterwegs bist.
Beide, oder?
Die Jungs und Mädels. Die Jungen, also es sind alle Nachwuchsmannschaften im Herren- und im Mädchenbereich mit eingeplant, plus die Damenmannschaft. Und die Damenmannschaft ist natürlich da eigentlich auch beheimatet. Die haben da ihre eigene Kabine direkt in diesem Hauptgebäude, haben die Fitnesstrainingszeiten, haben da ihre Athletiktrainer, die wirklich für sie vor Ort sind. Als wir kurz im Athletikraum vorbeigeschaut haben, war auch eine Spielerin gerade am Trainieren. Und die sind dann nach und nach auch eingetrudelt. Sam Kerr ist noch an uns vorbeigegangen. Und Caro Simon war schon vor Ort, eine Clara Schöne, weil die dann nachher ein Testspiel hatten.
Cool.
Und von dem her, das ist schon ein schönes Setting, wobei es mittlerweile ja heißt, dass oder es waren von Anfang an, glaube ich, die Frauen nicht im Campus eingeplant. Mhm. Und der Campus wird für alle Mannschaften auch mittlerweile fast wieder zu klein. Also ich bin gespannt, wie sie sich das überlegen, wie sie es machen. Die zweite Mannschaft spielt beispielsweise auch weiterhin in Aschheim ihre Heimspiele aus.
Weißt du, ob so eine Campusführung ein Normalsterblicher auch bekommen kann? Oder war das jetzt nur so eine Sondergeschichte für euch Trainer?
Ich glaube, das war, weil wir Kontakte hatten. Ich bin mir nicht sicher, das müsste man sich fast im Internet anschauen. Ja. Wobei wir natürlich jetzt da auch durchmarschiert sind, als die Funktionäre oben saßen, die halt für die Jugendmannschaften tätig sind. Und man hat halt einmal kurz Hallo gesagt, eine Kathleen Krüger war da, die ja auch viel mit der Herrenmannschaft zu tun hat, als Betreuerin quasi, ein Mädchen für alles. Von dem her denke ich, dass man da nicht einfach so reinspazieren darf. Wir haben uns auch sehr bedeckt gehalten, muss ich dazu sagen. Aber klar, wenn man jetzt im Frauenfußball so die Strukturen kennt von anderen Vereinen, lockt der Campus natürlich als Spielerin, weil man wirklich auf alles eingestellt wird und alles kriegt, was man braucht.
Ja, klar. Also ich glaube schon auch, dass die da sich über nichts beklagen können. Also da wirst du schon von vorne bis hinten bedient. Ich glaube, als Spieler ist das schon ein Traum. Das muss man einfach so sagen. Abschließend nur dein Tipp für Freitag.
Gegen Leipzig? 3 oder 4-0 Bayern.
3 oder 4-0? Klar, so klare
ich
glaub,
Kiste? Ich glaube, dass es klar wird, weil sie, wenn die gut drauf sind und es sind alle Nationalspielerinnen wieder da, auch Alinda Daimann und das ist wieder richtig on top, taugt man auch, die wirbelt darum.
Oder die Leipzigerinnen kriegen eine Standpauke wegen Pokal aus und besinnen sich
ihre kriegen sie bestimmt, aber ich glaube nicht, dass sie es umsetzen können oder auf den Platz bringen gegen die starken Bayern.
Ja gut, dann schauen wir mal, wie es Freitag ausgeht und wenn du nichts mehr hast, Alex, dann machen wir Schluss für heute.
Ich sag danke.
Ja, danke auch für diesen außergewöhnliche Sonderfolge. Wir haben ja, wie gesagt, bis kurz vor Start der Folge nur gerechnet, dass nur wir dabei ist. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir nur zu zweit sind, aber war cool.
Ja, ich denke, die Kollegen können unser Entschuldigungsbier ausgeben.
Ja, genau. Okay, dann macht es gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.